Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast bei Pflegefamilien Deutschland. Ich darf begrüßen Raul Krauthausen. Grüß dich, Raul. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, das ist toll. Das ist, glaube ich, der dritte Anlauf von uns. Es ist toll. Umso mehr freue ich mich, dass es klappt. Ich darf dich kurz vorstellen. Du bist Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit und du hast in diesem Bereich schon unzählige Projekte gegründet oder unterstützt. Und du bist der erste Vorsitzende von Sozialhändlerinnen e.V. und mit dem Verein setzt du dich mit einem Team für mehr Teilhabe und Barrierefreiheit aus. Und du bist auch Podcast-Host, was mich natürlich besonders freut. Die Links zu all deinen Aktivitäten werden wir in den Shownotes entsprechend verlinken. Heute wollen wir beide versuchen, mal Pflegeeltern Mut zu machen, die entweder schon mit einem Kind mit Behinderung leben oder die überlegen, ein Kind mit Behinderung aufzunehmen. Das ist besonders wichtig und das hat mal die Inklusionsaktivistin Kerstin Held, die selbst Pflegemutter von Kindern mit Schwerstmehrfachbehinderung ist, gesagt, nämlich jedes Kind mit oder ohne Behinderung, das nicht mehr bei seinen Eltern leben kann, hat ein Recht auf Familie. Ja, Raul, jetzt ist es ja so, ich kann dich sehen, aber unsere Hörerinnen können dich nicht sehen. Was würdest du denn gerne vor diesem Hintergrund über dich sagen?
Also ich denke, man könnte meinen Namen googeln, wenn man wissen will, wie ich aussehe. Aber ich selber bezeichne mich als Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit, komme aus Berlin und setze mich für die Rechte von behinderten Menschen seit fast 20 Jahren ein und versuche das aus der Perspektive behinderter Menschen zu beleuchten, weil ich selber ein Mensch mit Behinderung bin. Und versuche es in der Regel zu vermeiden, über meine eigene Diagnose zu reden. Nicht, weil es schambehaftet ist oder so, oder weil es irgendwie was Privates oder Intimes ist, sondern einfach, weil ich glaube, dass es schon auch ganz stark um die gemeinsamen Erfahrungen behinderter Menschen geht, völlig unabhängig davon, was der Grund der Behinderung ist. Und wenn ich jetzt den Leuten erzählen würde, was meine genaue Diagnose ist, wie gesagt, das kann man googeln, dann haben die Leute so viele andere Fragen, als die Fragen, die eigentlich meine Themen sind.
Ja, spannend, dass du diese Erfahrung machst, weil dann steht plötzlich die Erkrankung oder die Behinderung im Vordergrund und nicht das, was du eigentlich willst, gell? So verstehe ich dich.
Ja, und dass es einfach darum geht, dass jeder Mensch, egal ob behindert oder nicht, die gleichen Rechte hat. Wie Menschen ohne Behinderung natürlich auch und die aber sehr oft mit Füßen getreten werden.
Genau. Du schreibst auf deiner Homepage und da würde ich gerne ein bisschen mehr mit dir drüber reden. Auch nicht behinderte Menschen haben ein Recht darauf, mit behinderten Menschen zusammenzuleben. Genau. Den finde ich so richtig genial, den Satz.
Ja, also es geht halt immer darum, auch so die Machtumkehr Frage zu stellen. Geht es immer nur darum, dass eine vermeintliche Minderheit irgendwo mitmachen will oder verpasst vielleicht die Mehrheit auch ganz viel an Erfahrungen und Einsichten und Erkenntnissen, zum Beispiel von Menschen mit Behinderung. Gilt natürlich nicht nur für behinderte Menschen, gilt natürlich auch für queere Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund und so weiter.
Ja, diese Machtumkehr scheint ein ganz wichtiges Anliegen von dir zu sein.
Wobei Machtumkehr nicht nur, es geht nicht darum, dass wir jetzt alle Macht haben wollen, sondern es geht darum, dass wir die gleichen Rechte fordern. Und da kommen wir, glaube ich, nicht weiter, wenn wir immer zwischen Mehrheiten und Minderheiten unterscheiden. Weil Inklusion geht grundsätzlich davon aus, dass es keine Mehrheiten gibt, weil wir alle Individuen sind und alle unterschiedlich. Das heißt, wir sind alle Minderheiten. Und aus der Perspektive muss man dann sich schon die Frage stellen, wie können wir eine Gesellschaft gestalten, in der jeder Mensch seine Wünsche, Ziele und Träume verwirklichen kann. Wohl wissend natürlich, dass nicht jeder von uns Astronautin werden wird. Aber trotzdem steht es niemandem der anderen Menschen zu sagen, das darfst du nicht, das kannst du nicht. Sondern das muss jeder für sich selber herausfinden.
Ja, spannend. Ich habe in der Vorbereitung ein paar Pflegemütter gefragt, was sie dich denn gerne fragen würden.
Keine Pflegeväter.
Genau, nee, leider nur Pflegemütter. Ja, genau. Wir haben, also ich würde sagen, wir haben so 85% Pflegemütter und 15% Pflegeväter.
Deutet ja auch auf ein interessantes Phänomen hin, das man vielleicht mal beleuchten könnte aus Gender-Perspektive.
Richtig, das ist so. Genau, wobei die in den letzten Jahren, ich mache diese Arbeit jetzt seit über 20 Jahren, sind die Väter ein bisschen mehr geworden, das kann man schon sagen.
Aber ich klatsche nicht.
Ja, genau, das ist okay. Genau, also Pflegemütter haben gefragt. Und zwar die erste Frage, und die fand ich selber auch total spannend, was würdest du denn Pflegeeltern empfehlen, wenn auf ihr Pflegekind mit Behinderung, mit Unverständnis oder mit Berührungsängsten begegnet wird oder gar diskriminierend?
Ach, die Frage ist so groß und dahinter steckt so eine Hoffnung auf eine einfache Antwort. Die möchte ich und kann ich hier gar nicht befriedigen. Ich denke, es geht nicht um Ängste. Das ist so eine Erkenntnis, die ich in den letzten Jahren gewonnen habe. Wir sind niemandem verpflichtet, aufzuklären. Es geht niemandem unsere Diagnose etwas an. Und wenn wir merken, unser Gegenüber ist unsicher, dann ist das erstmal ihr Problem, aber nicht unseres. Und ich beobachte leider sehr häufig sowohl Kinder mit Behinderungen als auch Erwachsene mit behinderten Kindern, dass die dann vorauseilend der Welt erklären, wann das Kind zuletzt einen künstlichen Darmausgang benötigte und welche genaue Diagnose hier vorliegt. Und dass dreijährige Kinder, wenn die untereinander sprechen, klingen wie Ärztinnen und dann ganz genau über ihre Diagnosen Bescheid wissen. Und ich glaube, wir vergessen dabei manchmal so ein bisschen, dass Kinder ein Recht darauf haben, Kinder zu sein und nicht klingen müssen wie Ärztinnen oder Erwachsene. Und dass Eltern von behinderten Kindern ein Recht darauf haben und vielleicht auch ein bisschen die Verpflichtung haben, nicht immer vorauseilend allen anderen die Ängste zu nehmen und die Diagnosen zu erklären, ungefragt oft auch. Mhm. Weil es auch um die Privatsphäre des Kindes geht und auch um die Privatsphäre der Familie. Und in allererster Linie, glaube ich, können wir diese vermeintlichen Ängste und Berührungsängste nur abbauen durch Begegnung. Aber nicht durch, ich erkläre vorher allen Menschen, was für eine Diagnose mein Kind hat, weil ich mache aus eigener Erfahrung die Beobachtung, wenn ich den Leuten sage, was meine Behinderung ist, dann einfach 1000 Folgefragen kommen. Ja, kann ich in die Hand geben, was machen wir, wenn was passiert und so weiter. Anstatt zu sagen, ja, okay, geht mich vielleicht jetzt in dem Moment nichts an, ich guck mal, wie weit ich komme. Also wenn ich offenbare jetzt meine Diagnose, ich habe Glasknochen. Und wenn ich in einen Raum gehe, wo niemand weiß, was meine Diagnose ist, reichen mir Leute bei der Begrüßung die Hand. Sobald der Raum weiß, dass ich Glasknochen habe, reicht mir niemand mehr die Hand. Weil sie Angst haben, sie können mir den Arm brechen oder keine Ahnung was. Und das macht was mit mir, das macht was mit der Begegnung. Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, zum eigenen Schutz und zur Gelegenheit des Kennenlernens und der Begegnung bestimmte Dinge erstmal nicht zu sagen. Und wenn wir uns dann 3 Wochen lang kennen und Freunde geworden sind, kann man natürlich das Thema aufmachen. Aber es ist grundsätzlich keine gute Kennenlernfrage. Und nur durch Begegnung können wir unser Umfeld beibringen, also auch völlig beiläufig beibringen, dass Menschen vielfältig sind, dass es verschiedene Formen gibt und Wege gibt, sich fortzubewegen, dass es verschiedene Arten gibt, Türen zu öffnen oder auf dem Spielplatz zu spielen und das nicht an einem normschönen Körper hängen muss, sondern dass man auch liegend im Sandkasten Spaß haben kann oder blind oder was auch immer. Ja. Und wenn das die anderen Leute sehen, mit all ihren Fragezeichen im Kopf, dann werden mit der Zeit die Fragen weniger. Und die Ängste werden dann auch weniger, ohne dass man immer alles erklären muss.
Mhm. Und wenn ich fragen darf, wann ist dir das letzte Mal passiert, dass jemand so sehr unverständlich auf dich reagiert hat? Und wie bist du damit umgegangen?
Ja, die Frage ist, was erhoffst du dir unter dieser Antwort? Wenn ich jetzt sage, gestern, ist es das Gleiche, wie wenn ich sage vorgestern. Also es macht für dich keinen Unterschied, wann es das letzte Mal war.
Okay.
Verstehst du, was ich meine? Also dass behinderte Menschen immer das dann erzählen müssen, wann wurdest du zuletzt diskriminiert und erzähl mal, wie bist du denn damit umgegangen? Es ist nicht die Verantwortung der Menschen mit Behinderungen, ständig dieser Seelenstriptease zu machen. Das klingt jetzt so ein bisschen hart, aber der Hörer, die Hörerin kann sich dann oft getrost zurücklehnen und sagen, ah gut, dass mir das nicht passiert. Ja, wenn ich jetzt einfach sage, ja, ich erlebe das täglich oder einmal im Jahr. Oder, also es ist egal, was ich erlebe. Es geht auch nicht um mich. Es geht eher um die Frage, wie gehen wir damit um? Und es passiert zu oft.
Zu oft. Ja, ich habe neulich mit einem blinden Menschen gesprochen, der auch in meinem Podcast war. Und der hat quasi, das Beispiel war, sein Blindenhund in einer Gaststätte an der Autobahn, wo er eine Pause machen wollte. Und die haben ihn mit dem Blindenhund, wollten sie ihn nicht reinnehmen. Ja. Reinlassen aus Hygienevorschriften. Und er hat sich dann beschwert, aber ist überhaupt nicht weitergekommen. Also die sind sozusagen dabei geblieben und haben ihm seine Assistenzmöglichkeit genommen, dort in die Gaststätte zu gehen.
Ja, das ist eine ganz klare Diskriminierung. Ist auch vom Gesetzgeber, soweit ich weiß, verboten, dass sowas passiert. Mhm. Ist in dem Moment natürlich nicht besonders hilfreich. Aber ich würde der Person raten, danach einfach eine Anzeige zu erstatten, in der Hoffnung auf Schadensersatz. Aber es geht einfach, also ich versuche das mal ganz hart auch klar zu machen. Es geht ja nicht um Charity, und es geht ja nicht um den Gefallen und es geht ja auch nicht um die Laune eines Kochs einer Gaststätte, ja, sondern es geht ja ganz klar um eine Diskriminierung. Und wenn der Koch in seiner Gaststätte sich weigern würde, Hygienemaßnahmen einzuhalten in seiner Küche, wenn er sich weigern würde, Brandschutzmaßnahmen einzuhalten in seiner Gaststätte, dann wäre der Laden zu. Und genauso ernst und streng muss man das in der Hinsicht auch sehen. Und ich glaube, gerade bei Assistenzhunden ist das vom Gesetzgeber, soweit ich weiß, geklärt worden. Beim Thema Rollstuhlrampe am Eingang ist es noch nicht geklärt.
Ja, das sind wichtige Aspekte. Weil ja, ich sag mal, wenn, so erlebe ich das zumindest als Sozialarbeiter, der auch immer sagt, soziale Arbeit wird von Recht und Gesetz mitbestimmt, dann ist es gut zu wissen, was seine Rechte sind.
Das ist aber in dem Moment oft einfach nicht besonders hilfreich, weil du stehst halt in dem Moment an der Gaststätte, an der Autobahn und hast Hunger und du kannst jetzt nicht mit der Staatsanwaltschaft kurz vorbeikommen und das klären. Also das hat ja niemand von uns.
Stimmt. Ja, genau. Eine andere Pflegemutter, die hat gefragt, ob aus deiner Erfahrung, du hast ja vorhin erzählt, du machst jetzt diese Arbeit auch seit 20 Jahren, ob sich was wirklich verändert hat, was das Thema Inklusion angeht. Wie ist da dein Blick als Experte drauf?
Auch da wieder steckt manchmal in der Frage so ein bisschen die Hoffnung, wann haben wir denn endlich alles erreicht? Wann sind wir denn mit diesem lästigen Thema Inklusion fertig? Wann hört denn diese Diskriminierung auf? Ich bemühe da immer ganz gerne Vergleiche. Zum Beispiel vor knapp über 100 Jahren durften Frauen in Deutschland nicht wählen. Dann hat man zum Glück das Wahlrecht für Frauen eingeführt. Und es hat trotzdem 100 Jahre gedauert, bis die CDU/CSU intern diskutiert, ob sie eine Frauenquote brauchen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, was wäre, wenn Frauen nicht wählen dürften. Dann würde die CDU/CSU diese Frage immer noch nicht diskutieren. Das heißt, je tiefer wir in Diskriminierung eintauchen, desto mehr Diskriminierung entdecken wir. Würden Frauen nicht wählen dürfen, würden wir bei der CDU diese Frage nicht stellen. Jetzt dürfen zum Glück Frauen wählen, also so gesehen gab es einen Fortschritt, aber es ist noch immer nicht genug, um die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau herzustellen. Und genauso ist es natürlich auch beim Thema Mensch mit Behinderung. Ja, also ja, ich kann mich daran erinnern, dass in den 80er, 90er Jahren die Busse in Berlin keiner davon barrierefrei war. Keiner davon hatte eine Rampe. Dann wurde in den 90er Jahren in relativ kurzer Zeit die komplette Flotte erneuert und auf einmal hatten alle Busse Rampen. Auf einmal mussten die BusfahrerInnen die Rollstuhlfahrenden mitnehmen. Und jetzt stellen aber Menschen mit Behinderung fest, dass auch da eine Diskriminierung vorliegen kann, wenn der oder die BusfahrerInnen darauf keine Lust haben. Oder aber, wenn ich mit dem Rollstuhl dann in meinen Stadtteil wechsle zum ersten Mal und feststelle, dass dort auch alles nicht barrierefrei ist, was Gastronomie und Theater und so weiter angeht. Das heißt, ich entdecke einfach mehr Diskriminierung durch die gesteigerte Mobilität. Und deswegen ist diese Frage nicht so einfach zu beantworten, im Sinne von, ist es besser geworden? Ja, es ist besser geworden, aber es ist immer noch scheiße genug, weiter kämpfen zu müssen. Und es wird auch wahrscheinlich noch 100 Jahre scheiße sein, mindestens. Mhm. Und auch dann werden wir immer noch Diskriminierung entdecken. Wir reden dann über Intersektionalitäten, queere Menschen mit Behinderung. Wir reden über Menschen mit Migrationshintergrund mit Behinderung, die heutzutage kaum Perspektiven in unserer Gesellschaft haben. Also sowohl Entwicklungsperspektive, aber auch deren Perspektive kaum gesehen wird.
Ja, spannend, weil dadurch ja, also durch deine Arbeit im Grunde auch und durch die Arbeit von vielen anderen, die sich da engagieren, im Grunde ja, wie soll ich sagen, ein anderes Problembewusstsein entsteht und dadurch ja mehr Dinge, wie du gesagt hast, entdeckt werden.
Genau, und dass wir aufhören sollten zu glauben, dass wir nur lange genug warten müssen, bis irgendwie der Gesetzgeber, die Gesetzgeberin irgendwas ändert und dann wird das schon. Fakt ist, wir befinden uns ja gerade in einer Zeit, in der eher sich Dinge zurückdrehen. Und wir eigentlich seit, ich würde jetzt mal sagen, mindestens 15 Jahren, vielleicht wahrscheinlich sogar länger, eher gegen Verschlechterungen kämpfen als für Verbesserungen.
Ja, genau. Ich habe noch eine andere Frage, die mich sehr berührt hat von einer Pflegemutter. Nämlich, was würdest du Menschen mit Behinderung wünschen, so hat sie das ausgedrückt, die nicht in der Lage sind, sich selbst zu versorgen und das vielleicht sogar ihr ganzes Leben lang? Und wie würdest du solchen Pflegemüttern Mut machen?
Die Frage ist sehr heikel. Wenn ich darauf antworte, oft falsch verstanden wird als Kritik an den Eltern. Ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass Menschen mit Behinderung, auch Kinder mit Behinderung, oft unterschätzt werden. Ich kenne jetzt nicht die genaue Situation der Familie, die diese Frage gestellt hat, aber oft werden diese unterschätzt. Und je länger Pflegeeltern oder je länger Eltern diese Kinder mit Behinderung pflegen, das klingt jetzt hart, aber desto größer ist die beiderseitige Abhängigkeit. Also oft verwechseln Eltern dann ihr Elternsein mit einer Berufung und haben dann auch große Schwierigkeiten, das Kind mit dem 18. Lebensjahr in die Selbstständigkeit zu überführen, wie auch immer die aussehen mag. Weil wir immer glauben, ja, aber was machen wir denn, wenn was passiert? Weil wir immer glauben, die Person kann sich nicht alleine versorgen und so weiter und so fort. Und wir machen uns relativ wenig Gedanken darüber, wie könnten denn Selbstbestimmungskonzepte aussehen für Menschen, die vielleicht nicht für sich selber sorgen können. Was heißt dann für sich nicht selber sorgen können? Ja, man kann dann überlegen, ob es dann so eine Art Vormundschaftsregelung gibt, aber vielleicht sollte diese Person nicht die Mutter sein, weil jeder Mensch, egal ob behindert oder nicht, auch ein Recht haben sollte, sich vom Elternhaus loszulösen. Das ist ganz wichtig. Auch Eltern müssen lernen, ihre Kinder loszulassen, weil es ist nun mal auch die Wahrheit, dass die Eltern in der Regel vorher sterben werden. Und es ist einfach wichtig, dass Menschen so früh wie möglich lernen, selbstständig, so gut sie können, zu sein, auch ohne die Eltern. Und das war selbst bei mir ein super schmerzhafter Prozess. Meine Mutter hat das bestimmt 7, 8 Jahre moderiert, dass ich auch von anderen Menschen in Anführungsstrichen betreut werde, weil ich mir das als Kind und Teenager nie vorstellen konnte, mal ohne meine Eltern zu leben. Und das war, also ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich dachte, meine Eltern wollen mich loswerden. Es war alles ganz, ganz schrecklich. Aber im Rückblick, muss ich sagen, war das genau richtig, was meine Eltern gemacht haben. Dass sie gesagt haben, mit 18 ziehst du aus. Das ist wichtig, auch für deine eigene Entwicklung. Und natürlich war es nicht 18, also das war 21 und meine Mutter zog aus. Also, ne, also das ist einfach nochmal eine andere Nummer gewesen. Und meine Mutter zog aus, weil die Wohnung barrierefrei war, in der wir wohnten. Und ich dann dort einfach wohnen konnte und sie es natürlich leichter hatte, eine andere Wohnung zu finden. Aber sie musste dann, also sie kam dann wirklich bestimmt ein Jahr lang jeden Tag vorbei, um zu gucken, ob die Wohnung sauber ist. Wo ich dann irgendwann gesagt habe, sorry, aber nein, das ist jetzt meine Wohnung. Lass mich unordentlich sein, wie ich möchte. Das ist jetzt einfach nicht mehr dein Tanzbereich. Und das hat sie dann auch schmerzhaft begreifen müssen. Aber es war wichtig für unser beider Beziehung auch zueinander. Und deswegen müssten wir uns vielmehr die Frage stellen, was könnten denn Konzepte sein? Und da gibt es Konzepte. Es gibt Konzepte der persönlichen Zukunftsplanung zum Beispiel, wo man erstmal guckt, okay, was wissen wir denn über die Person mit Behinderung, über ihre Träume, Wünsche und Ziele? Und natürlich, wie gesagt, wird nicht jeder AstronautIn werden können. Aber was ist denn eigentlich Glück? Und was ist denn ein Traum von dieser Person? Und wenn wir versuchen, mit der persönlichen Zukunftsplanung, ich will jetzt da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber im Prinzip verdient jeder Mensch eine persönliche Zukunftsplanung, also sich mal anzuschauen, was für Talente liegen eigentlich in mir, was trauen mir andere Leute zu, wo sehen andere Leute Talente in mir und wie kann das Umfeld bestärkend darauf hinwirken, dass die Wünsche und Ziele und Träume der Person mit Behinderung erreicht werden. Und das können Kleinigkeiten sein. Das kann die Kleinigkeit sein, zu ermöglichen, dass ich einmal die Woche reiten gehen kann. Ja, und das kann schon so viel Glück bedeuten, dass dann viele andere Dinge auch leichter werden, was die Planung angeht. Und wir können dann vielleicht auch, wenn wir neigungsinteressiert die Kinder begleiten, auch Talente entdecken, die wir vorher gar nicht sahen, weil wir immer nur damit beschäftigt waren, die satt und sauber zu halten, um es jetzt mal hart zu formulieren. Und dann gibt es Konzepte wie zum Beispiel das Konzept Wohnsinn, wo Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam in WGs wohnen. WGs sind super Konzepte. Also habe ich auch den Ausstieg aus meinem Elternhaus geschafft, in einer WG mit meinem besten Freund. Und das hat super funktioniert. Und ich habe danach 20 Jahre lang in WGs gewohnt, bis ich dann irgendwann mit meiner Partnerin zusammenzog und wir jetzt auch eine Art WG haben, aber es ist jetzt halt eine andere Form von Wohngemeinschaft. Und da, glaube ich, können wir mehr Gehirnschmalz reinstecken. Was ich versuchen würde zu vermeiden, ist, dass das Kind mit 50 noch bei den 80-jährigen Eltern wohnt. Und was ich versuchen würde zu vermeiden, ist, das Kind mit Behinderung in eine Behinderteneinrichtung zu stecken, weil dort in der Regel die Autonomie eher nicht gefördert werden und die Unabhängigkeit, sondern dann einfach alles nach dem Schema F funktionieren muss, dass es für die Einrichtung am besten funktioniert. Das bedeutet, morgens um 8 Frühstück, mittags um 12 Mittagessen und dann ab 17.30 Uhr Abendessen und um 20 Uhr im Bett sein. Und das ist dann für jemanden, der über 18 ist, auch nicht mehr cool. Ich kenne viele Behindertenheime, wo es zum Beispiel auch kein Internet gibt, weil die könnten ja Pornos gucken. Und ganz ehrlich, ich wette, dass die meisten der ZuhörerInnen dieses Podcasts spätestens ab 18 Pornos geguckt haben. Und ich wüsste nicht, warum behinderte Menschen das nicht dürfen. Und da wird immer gesagt, ja, aber das ist ja dann auch gefährlich. Und wenn sie dann untereinander und so, ja, das Leben ist gefährlich. Das Leben ist kein Ponyhof. Inklusion ist kein Ponyhof. Aber wir können Menschen mit Behinderung auch nicht vor allem bewahren, vor allem schützen. Aber wir können versuchen, sie zu befähigen, mit den Gefahren des Lebens umzugehen.
Ja, ich sag herzlichen Dank, dass du geteilt hast, auch deine private Geschichte. Ich fand das jetzt sehr eindrücklich für mich. Und ich werde die persönliche Zukunftsplanung werde ich verlinken. Ich kenne dieses Konzept auch und finde es sehr wertvoll.
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien und Freundeskreise tragen.
Eine andere Pflegemutter hat gefragt, wie sie sich denn mehr einbringen kann. Also wir haben Pflegeeltern, die sich auch aufgrund der Tatsache, dass sie ein Kind mit Behinderung in ihr Leben integrieren, dass die Lust haben, sich einzumischen, dass die auch, solche Frauen hatte ich auch schon, zum Beispiel die Kerstin Held hier im Podcast, also die versuchen wirklich was zu verändern. Ich habe zwei Fragen in diesem Zusammenhang, nämlich einmal, was würdest du denn gerne weitergeben, auch um durchzuhalten, weil du machst es ja schon lange und die Mühlen mahlen ja langsam, ist die Erfahrung. Und die andere Frage ist, können sich auch Pflegeeltern bei Sozialheldinnen e.V. engagieren und dort mitmachen?
Also bei unserer Organisation haben wir jetzt spezifisch keine Projekte zum Thema Elternschaft und Pflege und Jugend und Kinder. Aber es gibt natürlich großartige Organisationen, wie zum Beispiel der Mittendrin e.V. in Köln oder Eltern beraten Eltern in Berlin. Oder behinderte Eltern, ich glaube, die sitzen in Frankfurt, bin jetzt aber nicht sicher. Und da gibt es natürlich auch gute Netzwerke. Es macht sicherlich Sinn, im Verein Interessensverband Selbstbestimmt Leben, ISL, mal nachzufragen, welche Vereine und Organisationen es gibt, um da vielleicht auch sich zu engagieren. Ein großer Themenbereich ist natürlich schulische Inklusion, Kindergarten und Inklusion. Und da brauchen wir insgesamt im Bildungsbereich viel mehr Aktivismus, so wie es ja momentan läuft, egal ob behindert oder nicht, scheint das Bildungssystem ja nicht auf die Kinder ausgelegt zu sein, sondern eher auf die PolitikerInnen und ihren Interessen, dass es bloß nicht zu teuer wird.
Genau. Und hast du so einen Hinweis, der vielleicht ermutigt, durchzuhalten, also sich auch weiter zu engagieren?
Ich denke, jeder oder jede kann bei sich vor der eigenen Haustür mal schauen. Ich habe ja vorhin von Begegnung gesprochen. Und wir haben ja jenseits unseres Kindes mit Behinderung auch noch andere Themen, die uns bewegen und beschäftigen. Und da immer mal zu schauen, warum ist denn hier eigentlich niemand mit Behinderung? Wenn Sie morgen Ihr Kind ohne Behinderung in die Kita schicken oder zur Schule und es ist kein einziges Kind mit Behinderung in der Klasse oder in der Kita, dann fragen Sie doch mal die Leitung, warum eigentlich nicht? Warum hat Ihr nicht behindertes Kind nicht die Möglichkeit, mit Kindern mit und ohne Behinderung gemeinsam zu spielen oder zu lernen? Wenn wir morgen in unseren Yogakurs gehen und der ist im Erdgeschoss, warum steht nicht auf der Website, dass man mit dem Rollstuhl auch rein kann? Auch wenn es vielleicht keine rollstuhlgerechte Toilette gibt, aber das ist ja dann die Entscheidung des Individuums, ob man sich das zutraut oder nicht. Und wenn da keine Toilette ist, dann schreibt es halt auch auf die Website. Also auch so eine Kultur des Willkommenseins zu zelebrieren und nicht immer nur dann sich für Inklusion zu engagieren, wenn Inklusion obendrauf steht. Ja, also bei irgendwelchen Mittendrin-Festivals oder für alle Veranstaltungen oder inklusiven Theaterstücken, wo sowieso immer alle klatschen und sowieso wir die ganze Zeit Eulen nach Athen tragen. Aber wenn wir außerhalb dieses Pflegekontextes, außerhalb dieses Inklusions- und Behinderungskontextes für das Thema Inklusion werben, dann, glaube ich, können bessere Begegnungen entstehen. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Parkbesuch oder mit einer Straßenbahnfahrt. Wenn wir im Park sitzen oder da spazieren gehen oder fahren, dann ist das erstmal eine Schicksalsgemeinschaft im Park. Ich habe keinen Einfluss darauf, wer noch im Park ist. Ich kann niemandem verbieten, auch im Park zu sein. Ich kann ihn nicht rausschmeißen, weil ich einfach nicht das Mandat habe. Und das Einzige, was ich tun kann, ist, es auszuhalten. Und ich verliebe mich entweder in die Person im Park, was ja auch manchmal passiert, oder ich mag sie nicht, oder ich ignoriere sie, was wir meistens tun, ignorieren. Weil wir haben ja wahrscheinlich, wollen wir uns entspannen oder so, und wollen uns jetzt nicht mit jedem Menschen beschäftigen. Und das ist schon Inklusion. Inklusion ist es einfach schon, einander auszuhalten, einander auch zu tolerieren. Und wenn die Person neben mir partout nicht passt, dann habe ich immer noch nicht das Mandat zu sagen, du darfst hier nicht sein. Und die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist, ich gehe woanders hin. Und das, also mit dieser Haltung vielleicht mal rauszugehen und zu sagen, okay, der Park ist barrierefrei, jeder darf hier sein. Und wenn ich damit ein Problem habe, dann kann ich mich erstmal selber hinterfragen, warum eigentlich, wovor habe ich Angst? Und viele Menschen haben Fragen, klar, zum Thema Behinderung. Mhm. Die haben Angst vor ihrer eigenen Verletzlichkeit, vor ihrer eigenen Sterblichkeit vielleicht auch. Sie können sich bestimmte Dinge nicht vorstellen, wie es ist, blind zu sein oder im Rollstuhl zu sitzen. Und denken dann die ganze Zeit, das ist so eine Art, keine Ahnung, Begründung für einen Suizid. Ja, also sobald, es gibt dann Leute, die sagen, also ich an deiner Stelle könnte das nicht. Das höre ich, das ist ein Satz, den hört man relativ häufig. Und dann frage ich zurück, heißt das, du würdest dich an meiner Stelle umbringen? Mhm. Und dann rudern die Leute zurück und sagen, nee, so habe ich das nicht gemeint und so. Und dann hast du genau diesen merkwürdigen Moment, den viele Leute vielleicht mit Angst beschreiben würden. Und ich glaube, was wir bei dieser Perspektive immer übersehen und immer vergessen, ist, dass Menschen mit Behinderung und ihre Familien irgendwann dann auch, es natürlich auch gelernt haben, in dieser Situation umzugehen. Also wenn wir jetzt diesen Podcast machen, dann denke ich nicht permanent darüber nach, dass ich eine Behinderung habe, auch wenn es das Thema ist. Mhm. Und wenn wir jetzt gleich auflegen, dann falle ich nicht in mein Loch und denke, oh Gott, ich sitze ja im Rollstuhl. Ja, sondern es ist einfach mein Leben. So wie dein Leben ist, eine Brille zu tragen. Und klar nervt es manchmal, wenn man sie sucht und sie nicht findet. Aber meistens nervt es halt nicht, weil wir uns irgendwie angepasst haben, weil wir unsere Welt so gestaltet haben, dass wir sie mit Rollstuhl oder mit Brille einigermaßen bewältigen können. Und wir ärgern uns erst dann, wenn, keine Ahnung, am Bahnhof die Schrift an den Anzeigen zu klein ist und wir sie nicht erkennen können, trotz Brille. Ja, wir ärgern uns dann, dass wir am Bahnhof nicht in den Zug kommen, weil er nicht barrierefrei ist, obwohl ich doch zum Bahnhof gekommen bin mit Rollstuhl. Und ja, ich rede viel, aber ich hoffe, es ist einigermaßen klar, was ich damit sagen wollte, dass wir immer vergessen, dass behinderte Menschen sich in der Regel an die Situation gewöhnt haben und auch akzeptiert haben, aber trotzdem diskriminiert werden und dagegen kämpfen.
Ja, ich finde deine Bilder, also und deswegen redest du für mich gar nicht zu lang, deine Bilder so treffend, weil sie so nah am Leben sind, ob das jetzt mit dem Park ist oder mit der Anpassungsfähigkeit von Menschen generell, egal mit welchen Fähigkeiten und Gaben sie ausgestattet sind. Das ist so eindrücklich, finde ich. Ich habe noch eine abschließende Frage, und zwar würde ich gerne aus deiner Perspektive jetzt als Inklusionsexperte, sage ich mal, gerne wissen, was würdest du Pflegeeltern gerne mit auf den Weg geben, um sie vielleicht zu ermutigen oder ihnen etwas zu wünschen, sich auch quasi dieser Herausforderung eines Lebens mit einem Kind mit Behinderung zu widmen?
Was ich Familien wünschen würde, kann man gar nicht so pauschal beantworten. Ich wünsche, dass die Familien über die Behinderung hinausblicken. Dass sie die Freude, die Talente, die Ziele, die Wünsche des Kindes mit Behinderung sehen und dass das Wort Pflege vielleicht mal gestrichen wird. Also im Pflegepodcast, da redet man dann sehr schnell über Hygiene und über Medikamente und Arztbesuche und über Probleme, medizinische Probleme. Das medizinische Modell von Behinderung ist nicht das einzige Modell auf Behinderung, sondern es gibt auch noch das soziale Modell von Behinderung, wo man auch sagen kann, ist die Person behindert, in dem Fall durch medizinische Diagnosen oder so, oder wird sie behindert, in dem Fall durch fehlende Barrierefreiheit. Und wenn wir immer nur die medizinische Perspektive beleuchten, dann machen wir das Subjekt verantwortlich, die Behinderung zu heilen, zu therapieren, wegzumachen. Wie viele Kinder mit Behinderung gegen ihren Willen gezwungen werden, Prothesen zu tragen, Therapien zu machen, Krankengymnastik. Und wie viel Zeit ihrer Kindheit sie verlieren in orthopädischen Einrichtungen und beim Arzt, was nicht immer medizinisch notwendig ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und auch man immer die Frage stellen muss, was bedeutet das eigentlich für das Kindesglück? Und nicht nur für das Kindeswohl, also wohl im medizinischen Sinne, sondern auch für das Kindesglück. Und wenn ein Kind 2 Jahre im Krankenhaus verbringt, dann ist das definitiv nicht Glück. Das ist einfach, Krankenhäuser sind Orte, aus denen du möglichst schnell wieder raus willst. Und 2 Jahre ist einfach wesentlich zu lang. Das kann man sagen, das ist medizinisch aber oft unvermeidbar. Aber trotzdem kenne ich Menschen mit Behinderung, wo die Eltern so darauf besessen waren, medizinisch alles Mögliche zu machen, und dabei auch letztendlich nie die Zeit sich genommen haben, vielleicht die Behinderung des Kindes zu akzeptieren. Und auch das Kind dabei zu begleiten, die Behinderung zu akzeptieren. Ich kann, also das klingt jetzt so verallgemeinernd und ich weiß, es gibt natürlich immer super individuelle Sachen da drin auch, die ich jetzt gar nicht sehen kann, weil ich ja hier allgemein rede. Und ich bin auch kein Arzt, das muss man vorweg schicken. Aber ich sag's jetzt mal platt, ja. Auch Kinder mit Behinderung oder Menschen mit Behinderung haben ein Recht darauf, Sportmuffel zu sein. Es ist nicht in Ordnung zu sagen, ja, aber du bist behindert, du musst ganz besonders auf deinen Körper achten, deswegen solltest du besonders viel Sport machen, wenn dein Naturell Sportmuffel ist. Es ist auch dein Recht als Mensch mit Behinderung, dich ungesund zu ernähren, weil wir alle uns ungesund ernähren, früher oder später. Natürlich machen wir bei allem die Dosis das Gift, gar keine Frage. Aber nur weil jemand eine Behinderung hat, heißt das nicht, dass er oder sie sich besonders gut ernähren muss. Und das für immer. Trotzdem ist ein Gummibärchen und ein Duplo und ein Fruchtzwerg okay. Und wir berauben auch Kindern ganz oft diese schönen Momente, diese Glücksmomente, die andere Kinder einfach für natürlich gegeben sehen. Ja? Weil sonntags geht man ein Eis essen. Und einem behinderten Kind wird gesagt, nee, das ist ungesund. Also das sehe ich. Dann gibt es auch. Also meine Eltern hatten immer so diesen, das hat mir meine Mutter irgendwann mal erzählt, und das fand ich sehr, hat mich sehr berührt, dass sie natürlich auch bei diesen ganzen Selbsthilfeorganisationen von Menschen mit Kindern mit der gleichen Diagnose, dass dann so eine Art Wettbewerb stattfand. Was kann dein Kind schon, was meins noch nicht kann und umgekehrt. Und meine Mutter hat sich tierisch unter Druck gesetzt gefühlt, von anderen Eltern und Kindern, wo ihr Kind laufen konnte oder was auch immer. Abgesehen davon, dass es natürlich verschiedene Ausprägungen einer Behinderungsform gibt, war selbst bei Kindern mit der gleichen Ausprägung dieser Wettbewerb da. Und meine Mutter hat dann irgendwann gesagt, okay, pass auf, ich sehe, dass es hier Kinder mit der gleichen Diagnose gibt, die haben, keine Ahnung, 1-2 Jahre im Krankenhaus verbracht und können jetzt 5 Schritte laufen. Aber der Preis waren 2 Jahre deiner Kindheit im Krankenhaus. Und ich habe den Eindruck, und ich war 9 Jahre, als meine Mutter das zu mir gesagt hat, ich habe den Eindruck, dass du aber so fröhlich bist, dass ich dir es eigentlich ersparen möchte, 2 Jahre deiner Kindheit zu opfern, mit dem Preis, dass du in der Schule zurückversetzt werden wirst, weil dann du nicht mehr im Klassenverbund bleiben kannst, weil du 2 Jahre im Krankenhaus sitzen wirst. Du wirst neue Freunde finden müssen und so weiter und so fort. Aber eigentlich bist du grundzufrieden. Und für 5 Schritte möchte ich dir einfach nur zu bedenken geben, das können wir machen. Alles, was du willst, machen wir. Aber vielleicht lohnt sich das nicht. Du wirst früher oder später auf Assistenz angewiesen sein, auf Unterstützung im Alltag. Und wir können dich dabei begleiten. Und das wird auf jeden Fall unvermeidbar sein. Aber ob du 1 oder 5 Schritte laufen kannst, macht jetzt nicht den großen Unterschied. Mhm. Und mich hat das unglaublich berührt und auch gleichzeitig bestärkt, dass ich mit 9 Jahren schon so ernst genommen wurde, weil ich diese Perspektive teilte. Und ich eigentlich immer Angst hatte, dass meine Mutter mich ins Krankenhaus steckt. Und ich glaube, meine Mutter hatte diese Perspektive nur, weil sie selber Ärztin ist und gesagt hat, nicht alles, was medizinisch möglich ist, ist auch sinnvoll. Wir können auch lernen, die Behinderung zu akzeptieren, zu einem kleineren Preis.
Ja. Ja, auch wieder sehr berührend. Raul, ich würde gern schließen mit einem Zitat, was der Roger Willemsen mal über dich gesagt hat. Und zwar, was soll denn an dieser Behinderung Besonderes sein? Raul Krauthausen ist einfach ein sehr beeindruckender Mensch mit starken Gaben. Er hat viel zu sagen und sich über seinen Rollstuhl schon lange erhoben. Und ich darf sagen, ich hatte diesen Eindruck auch. Du hast viel zu sagen und die tollen Bilder, die du unseren Hörerinnen angeboten hast, die haben mich sehr berührt. Und ich sag herzlichen Dank, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Mach's gut.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.